Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, und heute geht es einmal wieder um eines der in dieser Dekade brennendsten Themen der Hotellerie. Es geht um die Betriebsübergabe oder vielmehr um die Kunst der erfolgreichen Betriebsübergabe. Und die Übergabe eines Hotelbetriebs, die zählt sicher zu den bedeutendsten Entscheidungen im Leben eines Unternehmens bzw. der Unternehmerfamilie. Gerade in familiengeführten Betrieben geht es dabei ja um weit mehr als nur die Übertragung von Funktionen oder Eigentum. Es geht um Verantwortung, es geht um Vertrauen, es geht um Emotionen und nicht zuletzt um die Frage, wie Tradition und Zukunft erfolgreich miteinander verbunden werden können. Wie so ein professionell gestalteter Übergabeprozess gelingen kann und warum frühzeitige Planung dabei eine entscheidende Rolle spielt, darüber spreche ich heute mit Dr. Alexander Schick. Seit Herbst 2025 führt er die traditionsreiche Wiener Schick Hotels Gruppe in fünfter Generation und er gibt uns spannende Einblicke in seinen persönlichen Weg, aber auch in die Herausforderungen des Generationswechsels und in die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer gelungenen Betriebsübergabe. Wenn du also mehr dazu wissen willst, dann bleib jetzt dran und ich bin auch sehr froh und stolz, dass wir die Familie und die Betriebe ein kleines Stück der Geschichte im Zuge der Betriebsübergabe begleiten durften.
Ja, hallo Alexander und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich habe in der Einleitung vorher schon kurz gesagt, worum es heute gehen wird und wer mein Gesprächspartner ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele meiner Zuhörer dich bzw. die Schick Hotels auch kennen, aber für alle vielleicht, die jetzt auch außerhalb von Österreich zuhören aus dem deutschsprachigen Raum, vielleicht magst du noch ein paar kurze Worte zu dir, zu den Betrieben sagen. Wer bist du und welche Betriebe führst du? Worum geht's bei dir?
Ja, hallo Marco, danke für die Einladung zum Gespräch. Ja, mein Name ist Alexander Schick. Ich bin jetzt die fünfte Generation der Schick Hotels. Wir haben fünf Hotels in Wien, die sind alle im Vier-Sterne-Segment angesiedelt. Wir haben gesamt 360 Hotelzimmer. Alle Hotels sind in zentraler Lage. Das wohl bekannteste Haus und gleichermaßen unser Stammhaus ist das Hotel Stephanie, welches das älteste Hotel der Stadt ist. Seit 425 Jahren ist ein eingetragener Gastwirt sozusagen Eigentümer des Hotels auf der Taberstraße 12 im zweiten Bezirk. Und seit 1888 ist das Haus in meiner Familie durchgängig eben von meiner Familie als Eigentümer eingetragen. Und über die Zeit kamen dann noch vier weitere Häuser dazu, unter anderem das Hotel City Central, das Hotel Capricorno am Schwedenplatz, das Hotel am Parkring, dann das Hotel Erzherzog Rainer auf der Wiener Hauptstraße.
Ja, du hast es eh schon gerade gesagt, die Schick Hotels, die stehen jetzt seit vielen Generationen im Familienbesitz. Du bist jetzt in fünfter Generation. Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Betriebe, was alle gemein haben, dadurch, dass sie auch privat geführt sind, sind sicher die typische Wiener Gastfreundschaft. Was bedeutet es eigentlich für dich persönlich, einen so traditionsreichen Familienbetrieb weiterführen zu dürfen?
Ja, es ist natürlich eine Riesenaufgabe, ein Riesenfußstapfen. Man ist ein bisschen vorgeprägt natürlich, wenn man halt sein Leben lang schon beim Abendessen mit den Eltern oder mit meinem Vater über Hotels spricht und über Hotel Operations und oder Immobilien allgemein, ist man natürlich vorgeprägt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, die ich übernehmen darf. Ich sage immer, ein Hotel ist wie eine große Stadt. Wir haben die unterschiedlichsten Abteilungen, die unterschiedlichsten Aufgaben und man kann sich ja je nach Vorliebe auch selbst verwirklichen. Ja, hat man eine Vorliebe zur Architektur, ist man beispielsweise mehr im Zimmerdesign unterwegs. Hat man eine Vorliebe für guten Wein, ist man vielleicht in der Weinkarte spezialisiert. Und wenn man viele Vorlieben hat, so wie ich, dann ist man überall gerne drinnen und kann selber sich selbst verwirklichen. Ja.
Also du hast verschiedene Spielfelder unter Anführungszeichen, die du jetzt erfolgreich bedienen darfst, vielleicht auch in den 5 unterschiedlichen Hotels. Und ihr seid ja nicht nur eine traditionsreiche Familie, die die Betriebe führt, sondern du hast es vorher schon kurz gesagt, ihr habt ja auch das Hotel Stefanie, das beurkundet älteste Hotel in Wien. Ist das vielleicht noch eine spezielle Aufgabe? Ist da die Verantwortung gleich einmal noch ein Stück größer, wenn man so einen Betrieb mitführen darf?
Ja, sicherlich. Wenn man sagt, ich bin die 5. Generation und dass da schon 4 Generationen vor mir gewerkt haben und sozusagen der Wohlstand der gesamten Familie ist münzt auf diesen einen Betrieb oder dieses eine Haus, ist natürlich maßgebend davon, prägt mich maßgebend. Und ich glaube, wenn man auch bei uns durch den Betrieb geht, sieht man das auch. Wir haben ganz viele Antiquitäten ausgestellt. Wir haben ja wirklich, ich sage immer, es ist ein erweitertes Wohnzimmer. Und das Haus hat 111 Zimmer und ich kann quasi 111 Wohnzimmer mit Sachen befüllen und meine Liebe da hineinstecken. Eine lustige Anekdote vielleicht dazu. Ich sage immer meinen Mitarbeitern, wenn es ist ja so, wir haben unter anderem 3 Maler angestellt und es wird zum Beispiel eine Wand neu gemalt und gefühlt ist eine halbe Stunde später schon wieder ein Kratzer in der Wand drinnen, weil irgendein Gast oder irgendein Mitarbeiter oder irgendjemand an die Wand angefahren ist. Und dann sage ich immer, das ist mindestens genauso schlimm, wie wenn bei mir daheim in meinem Wohnzimmer ich die Wand selber dreckig mache. Ja, also so gehe ich auch mit den Hotels um.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das du jetzt hier zeigst. Also ich glaube, das macht ja auch vieles aus, wenn die Betriebe nicht nur wie eine Familie geführt werden, sondern wirklich zu eurer Familie dazugehören. Und wir haben ja hier im Podcast vor allem auch schon öfter über Betriebsübergaben generell gesprochen. Und sehr oft ist es ja so, in der österreichischen, vor allem familiengeführten Hotellerie, dass relativ rasch einmal dann doch der Druck groß wird. Jetzt gehört der Übergabe her. Tatsächlich ist ja, und das sieht man ja auch in eurem Fall, etwas, was ja durchaus gut geplant werden sollte und nicht von heute auf morgen passiert. War für dich das immer klar, dass du den Betrieb übernimmst oder wann ist dir das klar geworden? Vor allem auch, braucht es da vielleicht für sich selber einen Schritt zu sagen, boah, ja, jetzt fühle ich mich reif, um auch die Verantwortung zu übernehmen?
Wie gesagt, man ist sicherlich vorgeprägt und ich habe mich schon eigentlich mein ganzes Leben, oder seit ich zumindest klar denken kann, auf diese Aufgabe tatsächlich auch gefreut. Habe mir natürlich Gedanken gemacht, was für Schritte benötigt es dafür. Ja? Und habe unter anderem die Tourismusschule besucht, bin dort schon sehr frühzeitig mit Praktika in Berührung gekommen mit der Hotellerie und mit klassischerweise beispielsweise Frühstücksservice war mein erstes Praktikum. Und dann habe ich eben Betriebswirtschaft studiert, noch einmal Wirtschaftsrecht studiert, dann promoviert. Also so gesehen habe dann auch in der Beratung gearbeitet für die Hotellerie und konnte sozusagen das stückchenweise aufbauen. Es gab jetzt keinen klaren Moment, wo ich sage, das war das jetzt, ich möchte übernehmen. Man ist da sukzessive hineingewachsen. Und mir war nur wichtig, möglichst viel Erfahrung auch von außerhalb zu sammeln, weil es bringt nichts, wenn ich in jungen Jahren in den eigenen Betrieb gehe, sondern man muss die Erfahrungen extern sammeln und dann kann man das gesammelt in den Betrieb mitbringen und dann aktiv auch sich daran beteiligen.
Ja, du hast gesagt, für dich war es dann im Prinzip immer schon ein bisschen das Ziel, in die Betriebe, in die Familienstruktur reinzuwachsen. Aber ihr seid ja natürlich in der Familie, bist ja nicht nur du, ihr hast ja auch einen Bruder. War da die Aufgabenverteilung immer schon klar oder ist das dann irgendwann die Entscheidung zwischen euch auch getroffen worden? Oder wie darf man sich den Prozess bei euch familienintern vorstellen?
Das war schon von meinem Vater ein bisschen auch vordefiniert. Und wir haben uns das aufgeteilt, dass wir unterschiedliche Bereiche in unseren Familienunternehmen haben. Und eines davon ist der Bereich Hotels. Und war dann auch für mich vorgesehen. Und mein Bruder engagiert sich in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich Wohnimmobilien. Das heißt, dahingehend war die Aufgabenteilung sozusagen klar.
Okay, sehr gut. Und ihr habt ja auch, wie wir wissen, noch den Übergabeprozess sehr früh und auch sehr strukturiert gestartet. Habt ihr das auch bewusst entschieden, dass ihr da gemeinsam den Weg länger gehen wolltet? Ihr habt ja auch unterschiedliche Rollen gehabt und das ist ja doch ein ziemlicher Wechsel jetzt, weil dein Vater hat jetzt operativ nie so diese Führung gehabt. Das hat dann mit dem Peter Burz, einem langjährigen Geschäftsführer, auch gegeben. Bei dir ist jetzt die Rolle ein bisschen anders. Du bist nicht nur aus der Familie in der Eigentümerschaft in Zukunft, sondern eben auch in der operativen Führung. Habt ihr euch da bewusst auch länger Zeit genommen für diesen Prozess dann?
Ja, also die, so wie du gerade gesagt hast, die Rollenverteilung war früher davor ein bisschen anders. Mit unserem ehemaligen Geschäftsführer, dem Herrn Burz, und meinem Vater, wo dann in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, die operative Leitung der Herr Burz innehatte. Und bei mir wurden dann quasi die Agenten wieder zusammengebracht. Einerseits die operativen Aufgaben, andererseits die Aufgaben, von der Immobilienseite von meinem Vater, wurden dann eben an mich gesammelt übergeben. Der Prozess hat circa doch 2 Jahre gedauert. Mir war da schon auch wichtig, dass da frühzeitig ein externer Berater an Bord ist. In dem Fall war das ihr. Dass man da auch eine externe Perspektive mit reinbringt.
Gab es jetzt so ein bisschen in der Retrospektive gesprochen auch so Themen oder Entscheidungen, weil natürlich für dich ist alles dann sehr nah und familiär. Du hast vorher schon gesagt, natürlich beim Abendessen immer schon die ganze Betriebsstruktur mitbekommen. Brauchst du dann bewusst auch gewisse Themen oder Bereiche, wo man sich abgrenzen muss gegenüber dem Tagesgeschäft?
Ja, sicherlich. Ich meine, das Tagesgeschäft neigt dazu, einen zu überrollen irgendwann. Mhm. Deswegen war mir auch der externe Berater war mir wichtig. Also ihr wart mir wichtig, weil natürlich da auch es dann immer wieder hieß, okay, wir müssen uns jetzt an den Tisch setzen und dann gab es Milestones, die abgearbeitet gehören. Und das war wichtig tatsächlich, weil sonst neigt man ja dazu, dass dann die Monate, Wochen und Monate vergehen und dann man vielleicht kurz vor dem definierten Übergabezeitpunkt steht. Aber die Übergabe per se ist noch in den Kinderschuhen. Ja,
ja klar. Und wir haben ja schon, und das sehen wir jetzt nicht nur bei euch, sondern generell natürlich bei dem Generationenwechsel gibt es ja oft gewisse, wahrscheinlich Vorstellungen der Übergeber. Sehr viel, was gelernt wurde in den Jahrzehnten, auch wie etwas funktioniert oder nicht. Dann kommst du in dem Fall dann du auch ins Unternehmen aktiver als in der Vergangenheit, hast vielleicht neue Ideen. Wie habt ihr es geschafft, einerseits jetzt die Erfahrung vielleicht zu nutzen und gleichzeitig auch Neues zu implementieren? Weil da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann gerade in der Operative auch zu Spannungsfeldern führt, oder?
Sicherlich. Ich hatte die große Herausforderung, dass wir eine sehr große Tradition hatten, viele sehr lang gediente Mitarbeiter. Das heißt, viel, viel Know-how im Betrieb. Aber natürlich auch ein gewisser Veränderungsprozess stattfinden muss. Und Übergaben sind immer Veränderungen. Es ist ganz egal, ob jetzt wirklich auch Strukturen verändert werden, aber Übergaben sind immer Veränderungen. Ja? Und da war auch ein großes Learning zu sagen, wie können wir das gestalten? Ich sage immer, ich habe den großen Segen. Mein Vater hat mir mit letzten Jahr, 1. September 2025, den Betrieb übergeben und kann sich wirklich, sage ich einmal, rausnehmen. Der gesamte operative Betrieb liegt bei mir. Und das ist wirklich, glaube ich, auch wenn man sich andere Übergabestories vielleicht oder Übergabegeschichten anschaut, ist das nicht immer so. Und da kann ich schon aktiv selbst gestalten und das ist sehr schön.
Ja, das zeugt ja auch von einem großen Vertrauen innerhalb der Familie, dann was ja sehr, sehr positives genau. Zeichen ist. Du hast gesagt, dein Vater kann sich da wirklich rausnehmen und du den Betrieb operativ führen. Welche Rolle spielt er denn aktuell noch in den Betrieben? Spielt er überhaupt noch eine Rolle oder ist er für dich jetzt so ein bisschen in einer Mentorbeziehung? Wie dürfen wir uns das aktuell vorstellen?
Natürlich spielt er eine Rolle bei uns im Betrieb. Er ist nach wie vor natürlich da und wir haben eine Art Aufsichtsratposition definiert, wo er gewisse, er sieht natürlich die Performance der Häuser, er sieht gewisse KPIs, er sieht die Kontostände, er ist natürlich nach wie vor da, man sieht ihn beim Mittagessen beispielsweise, aber die gesamte operative Leitung und liegt vollends bei mir. Ja, also okay. Dahingehend. Ergänzen wir uns auch gut und natürlich im stillen Kämmerlein besprechen wir auch Dinge und aber die Kommunikation nach außen ist dann eigentlich nur für mich.
Okay, sehr gut. Eine Frage vielleicht noch, weil du vorher auch gesagt hast, das ist ja natürlich jede Übergabe auch ein Change-Prozess und es werden Veränderungen angestoßen. Und ihr habt natürlich sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiter und ich kann mir vorstellen, dass man natürlich dann in diesem Prozess teilweise vielleicht auf manche auch bei Thema Wissen angewiesen ist, wie etwas gelaufen ist in der Vergangenheit. Viele werden vielleicht den Weg auch als Aufbruch sehen und das mitgehen, manche vielleicht nicht mehr. Da gibt es sicher auch Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur. Wie habt es ihr geschafft, das wichtigste Wissen vielleicht im Betrieb dann auch zu halten? Gerade, und das ist ja immer Vor- und Nachteil gleichzeitig, langjährige Mitarbeiter sind ein großer Vorteil fürs Unternehmen, aber immer nur so lange, wie sie da sind. Und da stelle ich mir schon das auch nicht ganz problemfrei vor, oder?
Es ist ein gewisses Spagat, das man hier machen muss, weil einerseits man hat dieses wahnsinnige Know-how im Unternehmen, die langjährigen Mitarbeiter, hat aber natürlich auch neue Ideen, die man umsetzen möchte. Und da gilt es halt dann abzuwägen, wird dieser Weg dann mitgegangen und dann auch zu fragen, warum gibt es da vielleicht Herausforderungen, diese Herausforderungen abzuwägen und dann halt auch gemeinsam eine Lösung zu finden. Aus meiner Erfahrung hat halt gezeigt, das hat gut funktioniert. Es hat aber auch teilweise dann Herausforderungen gegeben, weil eben dieser Weg nicht mitgegangen wurde. Mhm. Dann wurden halt auch Lösungen gefunden und wir haben uns dann auch weiter strukturiert und sind dann eigentlich auch mit den Mitarbeitern gemeinschaftlich haben wir wirklich versucht, hier Lösungen zu finden. Ob das jetzt weiter der gemeinsame Weg bedeutet oder nicht, das war dann immer auch einzelfallabhängig.
Ja klar. Gibt es Themen, oder du hast vorhin gesagt, natürlich, wenn man ein bisschen was anders macht als die Vorgängergeneration, gibt es irgendwelche Themen, die vielleicht krass anders gemacht werden von dir? Hast du bewusst Akzente gesetzt, die du auch als vielleicht als Bruch sehen könnte zuvor?
Ja, sicherlich. Ich meine, ich komme aus der Beratung, habe natürlich viel gesehen, was große Hotelketten machen, große Immobilieneigentümer machen mit ihren Hotels. Und dahingehend versuche ich halt immer auch mit Augenmaß das Beste dahin auch mitzunehmen. Ja? Mhm. Wir sind ein traditionsreicher Betrieb, wir sind familiengeführt. Wir müssen natürlich auch trotzdem eine gewisse Wirtschaftlichkeit nachweisen. Und da ist natürlich die Herausforderung, wieder dieses Spagat zu finden, zu sagen, wir müssen jetzt nicht jeden Cent umdrehen oder jeden Cent optimieren, aber sicherlich gibt es viele Themenbereiche, die wir jetzt auch aktiv angegangen haben, die vielleicht in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind. Ja. Begonnen hat es, dass ich ein sehr detailliertes Controlling aufgebaut habe, ja, dass ich wirklich in jedem Hotelzimmer drinnen war und optisch teilweise haben wir das Hotelzimmer komplett einmal auf links gedreht und komplett neu gemacht. Teilweise haben wir nur neu gestrichen, also aber ich kann sagen, ich war in jedem Hotelzimmer mal drinnen und den Betrieb durchleuchtet. Auch operativ. Während der Übergabe habe ich so Fokuswochen gemacht, wo ich wirklich auch im Frühstücksservice einmal mitgeholfen habe in den einzelnen Häusern, um auch zu sehen, wie läuft denn die Operative? Wo sind denn da die Herausforderungen? Weil man neigt dazu, als Berater natürlich das Ganze auf seinem Schreibtisch sich anzuschauen und sich zu denken, warum ist diese Kennzahl hier nicht gut? Aber natürlich operativ ist das Ganze wieder was anderes, weil wir haben Häuser, die haben auch teilweise gewisse Herausforderungen. Ich gebe ein Beispiel, hier im Stefanie haben wir sehr, sehr viele Stufen und Treppen. Da geht es natürlich dann auch mit dem Housekeep in Wagerl nicht immer ganz so schnell, dass man alle Zimmer erreicht. Und das ist natürlich dann auch die Frage, wie kann man das optimieren? Ja.
Das heißt, du hast bewusst auch vielleicht andere Hüte aufgesetzt, so ein bisschen in die verschiedenen Rollen geschlüpft, um auch die Betriebe besser zu verstehen, wenn ich das jetzt ein bisschen so zusammenfassen darf. Gibt es jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, die Stufen und die Housekeeping-Wege als ein kleines Beispiel, aber gibt es jetzt prozessmäßig irgendwas, was dich während der Übergabe überrascht hat auch? Bist du auf Dinge draufgekommen, die dir vorher komplett unklar waren in den Betrieben oder war es so, wie du dir das vorgestellt hast?
War komplett unklar nicht. Das ist natürlich schon immer, man neigt als Berater, die Potenziale immer nur aufzuzeigen. Aber die Umsetzung dahinter ist natürlich was ganz was anderes. Und das war so einer meiner wesentlichen Learnings, zu sagen, ja, das Potenzial ist erkannt, aber die Umsetzung, das dauert Zeit. Es dauert auch, die Menschen dahinter kennenzulernen, die Prozesse dahinter wirklich kennenzulernen. Das braucht Zeit. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich wahrscheinlich diese Zeitachse ein bisschen unterschätzt, wie lange das doch dann dauert.
Du hast doch schon angesprochen, für euch natürlich einer der Erfolgsfaktoren sind einfach die Menschen. Ich meine, Hotellerie ist ein People-Business, das klingt immer so plakativ, aber das spürt man natürlich gerade in einem Familienbetrieb noch mehr, umso längerfristige und langjährige Mitarbeiter man auch hat. Und wir haben es ja, das war sehr schön auch zu sehen in der Begleitung, spüren dürfen, wie groß der Faktor Mensch bei euch im Vordergrund steht. Und euch war es ja auch wichtig, das Führungskräfte-Team dann gemeinsam einzubinden in diesen Prozess. Und es hat ja auch einen Workshop bei euch gegeben mit den leitenden Mitarbeitern aller 5 Häuser, was ja durchaus jetzt manchmal ein bisschen unüblich erscheinen kann. Gerade seit 5 Betriebe, seit eine kleine Hotelgruppe und es menschelt extrem. Warum war euch das so wichtig, ist vielleicht die falsche Frage, sondern eher, wie hält man das aufrecht, ist fast die wichtigere Frage. Und wie war auch für dich oder für euch dann der Response von den Mitarbeitern, die doch sehr aktiv eigentlich dann involviert wurden in den Prozess?
Also die Mitarbeiter sind unser USP und das ist das, wofür auch die private Hotellerie steht, dass wir halt auch da die Extrameile gehen, dass wir langjährige Mitarbeiter haben und da umso wichtiger war es halt dann auch die frühzeitige Kommunikation, wie geht es weiter, um auch Unsicherheiten zu nehmen. Ja, wir haben jetzt damals im März, wir haben im September übergeben und im März hatten wir den Workshop. Wir haben jetzt diesen März, also März 26 auch noch einmal einen großen Workshop gemacht, wo wir auch ein bisschen das wieder aufgegriffen haben, um auch eben Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Ja, weil es gibt ja 2 Arten von Kommunikation. Das eine ist die offensichtlich sichtbare und dann wird natürlich auf dem Flurfunk viel gesprochen. Ja. Und dieser Flurfunk, den gilt es natürlich auch zu hören und die Unsicherheiten zu nehmen, gerade weil wir auch natürlich einen gewissen Wechsel hatten bei den Mitarbeitern. Und da gilt es natürlich da auch klar zu kommunizieren und auch mit gutem Vorbild voranzugehen.
Ja, du hast gerade angesprochen, Unsicherheiten ist ja ganz logisch, wenn jetzt viele Mitarbeiter jahrzehntelang deinen Vater und den Peter Purz kannten und du dann quasi neu in den Betrieb eintrittst und quasi 2 Personen ersetzt de facto jetzt für die Zukunft. Was waren denn da vielleicht die größten Unsicherheiten? Ich kann mir vorstellen, es gibt, wenn da jahrzehntelange Mitarbeiter dabei waren, da kennen manche dich noch als kleinen Buben, der im Hotel vielleicht gespielt hat, im Frühstücksbereich und auf einmal bist du dann der Vorgesetzte. Das kann ich mir jetzt bildlich vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so einfach ist dann.
Ja, also unsere längst gewinnteste Mitarbeiterin ist meine Frau Petschek, die bei uns die Buchhaltung innehat, die ist jetzt 40 Jahre bei uns. Also ich bin noch länger keine 40 Jahre. Das heißt, dahingehend war das natürlich schon, ist das natürlich genauso, wie du gerade gesagt hast. Natürlich ist es so, dass die Mitarbeiter müssen einen neuen Menschen kennenlernen und ich muss 170 neue Menschen kennenlernen. Und das ist eine riesen Herausforderung gewesen. Und da bin ich auch gerade noch dabei, diese Menschen besser kennenzulernen. Nur das Schöne ist, wir sind alle Menschen. Das heißt, wir sind auch hier, findet dieser Prozess aktiv statt. Man muss ihn noch aktiv wollen. Und dann wächst man auch wieder näher zusammen. Ja, also es hat sicherlich seit dem 1. September 25, wo es dann wirklich hieß, okay, Alex, du bist jetzt verantwortlich. Und der Herr Burz ist ja dann auch gleichermaßen in Pension gegangen. Mein Vater hat einen Schritt zurück gemacht. Mhm. Und dahingehend war es dann plötzlich so, okay, jetzt alle Augen auf mich. Und das war auch tatsächlich so. Und das war schon sehr herausfordernd. Und da gab's und gibt es natürlich viele Themen, die abgearbeitet werden müssen.
Ja. Es ist ja so, dass Betriebsübergaben natürlich die betriebswirtschaftliche Seite ist die andere. Du sprichst jetzt, nimmst mal eine nächste Frage fast vorweg, ist natürlich auch ein ganz großer emotionaler Prozess. Und hast du irgendwie großes Druckgefühl manchmal gehabt auf dich oder hast du dich von Anfang an der Situation auch gewachsen gefühlt?
Fühlt man sich also gewachsen sicherlich. Wie es dann tatsächlich soweit war, gab es natürlich Situationen, die überfordernd waren. Aber man wächst ja mit den Situationen. Das ist ein bisschen so dieses ins kalte Wasser geworfen. Aber das musste auch sein. Und momentan finde ich mich wieder, dass viele Situationen sich wiederholen. Ja? Jetzt sei es jetzt operativ, sei es auch emotional, menschlich. Und dass man dann auch in einer gewissen Form daran wächst. Ja, das merke ich bei mir. Nichtsdestotrotz gab es natürlich Momente, da bin ich in der Nacht wachgelegen und habe mir gedacht, wie mache ich das jetzt? Weil, und das habe ich auch ein bisschen unterschätzt, ist dieses, ein Hotel ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet. Und es kann immer etwas passieren. Und man muss, braucht halt so eine Struktur, dass man bestenfalls halt nicht um 4 in der Früh angerufen wird, weil etwas passiert ist, was man vielleicht verhindern hätte können. Das sage ich jetzt nicht, wenn jetzt ein Hotel beginnt zu brennen, ja, dann werde ich angerufen. Aber wenn halt Kleinigkeiten passieren, sollte das schon abgefedert sein, dass man nicht geweckt wird. Ja, also da waren schon so Momente, wo man dann auch in der Struktur noch einmal nachschärfen musste.
Hast du jemals gezweifelt an dem Prozess oder an der Übernahme in deinem Fall?
Im Großen und Ganzen nein. Also es gibt natürlich schon Teilaspekte, die waren herausfordernd, aber nein, im Großen und Ganzen nein.
Würdest du rückblickend irgendetwas anders machen, mehr Erfahrung noch woanders sammeln, mehr Zeit geben, früher beginnen mit dem Eintritt?
Also von der Erfahrung her sagen, würde ich sagen, das war in Ordnung. Ich habe mit 33 übernommen, ja, mit 33 Jahren, hatte davor circa 10 Jahre Berufserfahrung. Das heißt, das war, oder relevante Berufserfahrung, das war sicherlich sehr, sehr förderlich. Der Zeitpunkt 1. September war vielleicht retrospektiv nicht ganz so gut, weil natürlich das letzte Quartal ist natürlich das arbeitsintensivste. Ja, das heißt, speziell im November, Dezember laufen die Häuser alle auf Hochtouren, die ganzen Restaurants sind alle bummvoll. Und das war schon sehr herausfordernd, weil neben der Übernahme eben auch noch dieser große operative Druck kam. Und da habe ich dann schon noch gesehen, im Januar, Februar, März, da hatten wir zwar ein Umbauprojekt, aber da war natürlich operativ dann nicht mehr so der Hut am Brennen. Ja? Also da vielleicht vom Timing her kann ich empfehlen, gerade wenn man Stadthotels übernimmt, dass man vielleicht eher sagt, im Januar, Februar, März ist eine Übergabe sinnvoll, weil da ist einfach am wenigsten los.
Ja, also jedes Stadthotel, das jetzt zuhört, wenn ihr Übergabe plant, schaut aufs erste Quartal des Jahres, wird es vielleicht einfacher. Nachdem jetzt die Übergabe ja seit über einem Jahr vollzogen ist, also 1. September 25 offiziell, das heißt bald einmal ein Jahr nach dem Sommer, was für Schwerpunkte setzt du jetzt für die Zukunft, für die nächsten Jahre der Schick Hotels? Wir haben vorher schon gehört, ein bisschen Modernisierung, Struktur, Prozessoptimierung, aber wie geht es weiter mit den Schick Hotels? Gibt es bald ein 6. Hotels? Gibt es bald nur noch 4 Hotels? Wird was komplett umgebaut? Wie schaut die nahe Zukunft aus?
Ja, also wir haben natürlich in unseren Bestandsbetrieben viel, viel Potenzial noch. Das ist natürlich mein Hauptziel, diese Potenziale zu heben. Ich sage immer, wir haben so eine tolle Geschichte und viele Hotels neigen dazu, aus keiner Geschichte eine Geschichte zu machen. Und wir haben in der Vergangenheit und unsere große Geschichte eigentlich zu wenig erzählt. Und das ist natürlich meine Hauptaufgabe, da jetzt auch in der Außenwirkung klarer hervorzutreten. Natürlich auch das Look and Feel der Häuser zu modernisieren. Ja, wir haben sicherlich ein Haus im Speziellen, was schon am Ende des Lebenszyklus ist. Andere Häuser brauchen einfach teilweise Touch-ups. Aber natürlich ganz vieles auch im Bereich der Struktur des Unternehmens. Wir haben Vereinheitlichung der Prozesse. Also wir haben begonnen, SOPs zu schreiben. Wir haben einfach einen gewissen Rahmen zu schaffen. Digitalisierung ist ein Riesenthema, KI, Automatisierung, natürlich immer auch zu schauen, ich biete dem Gast die volle analoge Experience, aber ich biete dem Gast auch die voll digitale Experience und der Gast braucht eigentlich so gesehen keinen Mitarbeiter mehr sehen, möchte er den Mitarbeiter sehen und das rate ich ihm, weil dafür stehen wir, dann ist das natürlich auch komplett analog möglich. Weiterer Punkt wäre, Arbeitgebermarke ist natürlich schärfen und entwickeln. Wir sind im War of Talents. Ja, wir brauchen Fachkräfte und das kann man natürlich auch mit einer guten Arbeitgebermarke auch fördern. Und weil du gefragt hast, 6. Hotel, ja, ich bin durchaus gewillt. Uns wird auch laufend etwas angeboten, ein 6. Hotel zu kaufen, tatsächlich nur zu kaufen. Unsere Strategie war immer Immobilie und Betrieb und nicht nur Betrieb. Und damit sind wir auch sehr erfolgreich. Damit sind wir auch sehr erfolgreich und das möchte ich auch weiterführen. Wir planen jetzt zurzeit ein neues Lokal am Schwedenplatz. Das ist in einer unserer Bestandsimmobilien. und also im Hotel Capricorno. Und sonst haben wir noch viele Potenziale natürlich auch in den Häusern, die es noch zu nutzen gilt.
Ja, sehr schön natürlich die Weiterentwicklung zu sehen, und man merkt auch schon, du hast Ideen, du möchtest Akzente setzen. Jetzt, was viele vielleicht nicht wissen, die jetzt auch von außerhalb von Österreich oder Wien zuhören, wir haben ja in Wien gegenüber anderen Hotel- oder Ballungszentren ja noch einen sehr großen Anteil an Privathotellerie. Wenn man sich jetzt aber die letzten Jahre und die Neueröffnungen, die noch anstehen, anschaut, dann sind das ja durchaus doch vermehrt Kettenhotels, viele Luxushotels. Siehst du langfristig für die Privathotellerie in Wien weiterhin ein großes Potenzial?
Sicherlich. Meine Zahlen, würde ich sagen, sprechen dafür, dass wir sehr wohl einen großen Erfolg haben. Und zwar, weil wir ein bisschen anders sind als die Ketten. Ich sage immer, wenn du hier jetzt durchs Hotel Stefanie gehst, siehst du unsere private Antiquitätensammlung. Das geht weiter über die Lobby, in die Zimmer. Und dafür hat natürlich niemand Budget und Zeit von einer Kettenhotellerie. Und für uns ist es halt einfach, wie vorher gesagt, eine Erweiterung unseres Wohnzimmers. Und dahingehend, das muss man weiter herausarbeiten. Ich glaube auch, man braucht einen Menschen dahinter. Also, dass man auch sagt, gut, diese Hotels gehören dem und dem oder der Familie. Dass sich auch die Gäste ein bisschen identifizieren können. Weil ich glaube, diese Identifizierung und diese Individualisierung ist so wichtig heutzutage, um sich gegen die Ketten durchzusetzen, dass auch der Gast weiß, Hotel Stefanie, das gehört der Familie Schick. Und da war ich zu Gast und das war eine tolle Experience. Und im Endeffekt, das Schöne ist ja auch, ich habe keine großen Entscheidungswege. Wenn jetzt meine Marketingchefin zu mir kommt und sagt, du Alex, ich habe eine super Idee, aber das kostet, weiß ich nicht, 5.000 Euro, aber wir finden das beide super und lachen drüber, dann machen wir das. Und das ist, glaube ich, auch unser großer Vorteil gegenüber der Kettenhotellerie, wo es dann vielleicht lange Entscheidungswege gibt oder eh kein Budget. Und das macht dann auch besonders viel Spaß. Ja.
Und im Vertrieb habt ihr auch genug Potenzial, ohne eine Marke, ja. ohne eine internationale Marke im Hintergrund.
Definitiv würde behaupten, wir sind heutzutage sogar vergleichbarer als noch vor 20 Jahren, weil die OTAs sagen dir ganz genau, wie gut du dastehst. Einerseits natürlich durch deine Bewertungen und andererseits durch den Preis, den du forderst. Bist du komplett vergleichbar mit jedem Kettenhotel.
Alex, kurz zum Abschluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wenn es jetzt ein paar oder einige große Sache gibt, die du auf jeden Fall umsetzen wollen würdest oder auf die du in ein paar Jahren mit Stolz zurückblicken willst, was soll geschafft werden in den Schick-Hotels? Worauf möchtest du in Zukunft stolz sein?
Stolz, ich bin jetzt schon sehr stolz, weil halt schon viele Dinge sich verändern in eine Richtung, die mir gefällt. Ob sie jetzt richtig ist oder nicht, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Viele Dinge tragen meine Handschrift, die Handschrift meines Kernteams. Und das ist natürlich schon noch etwas, das erfüllt mich mit Stolz, wenn man dann plötzlich eine Idee im Kopf hatte und die kann man dann live sehen. Und das finde ich auch das Tolle in einem Hotel. Ich kann jeden Tag da durchgehen und auch das, was man vielleicht auch selber geschaffen hat, auch anschauen. Retrospektiv, wenn du jetzt sagst, in den fünf Jahren, was sollte in 5 Jahren sein? Natürlich wäre es schön zu wachsen, und zwar jetzt nicht krass zu wachsen, sondern halt einfach wirklich punktuell zu sagen, das macht Sinn, auch zur Erweiterung des Portfolios und rechnet sich. Es muss sich natürlich auch wirtschaftlich rechnen. Das wäre natürlich schön, wenn das stattfinden würde. Und dann halt auch die Potenziale weiter zu nutzen. Wir haben so tolle Betriebe und so tolle Menschen dahinter. Und das gilt es mehr zu zeigen und hervorzukehren.
Also nicht nur, wie du vorher gesagt hast, die Potenziale erkennen, sondern tatsächlich in die Umsetzung zu kommen und dann da vielleicht auch nachhaltig zu etablieren.
Genau, und strukturiert das Ganze abzuarbeiten, weil man neigt dann vielleicht doch irgendwie, dass man zu viele Projekte aufreißt, die man dann auch nicht abschließen kann. Und da auch Step by Step. Und wie sagt man so schön, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und viele kleine Schritte führen dazu zum Erfolg. Und wie gesagt, man darf auch die Menschen dahinter nicht vergessen. Und wenn man da zu schnell agiert, dann verliert man die Menschen, und das ist Worst Case in dem Fall.
Lieber Alexander, vielen vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, nicht nur heute das Gespräch mit dir zu führen, sondern auch ein bisschen während des Prozesses eurer Übergabe einen Einblick zu bekommen, nicht nur in das Unternehmen, sondern in die Menschen, die dahinter stehen und die an der Front stehen. Vielleicht darf ich dich noch bitten zum Abschluss, und es bin mir ganz sicher, es hören einige Hoteliers zu, die auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Was wäre denn deiner Meinung nach ein wichtiger Tipp oder was möchtest du anderen mitgeben, die vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen oder vor Betriebsübergaben gerade stehen?
Wichtig wäre, dass man wirklich dass man frühzeitig beginnt, das hast du bereits schon gesagt, das ist das A und O, dass man die Rollen klar definiert. Ich hatte jetzt eine, sage ich mal, optimale Ausgangslage. Ich hatte sehr gut laufende Betriebe, eine gute wirtschaftliche Ausgangslage. Auch die Rollenverteilungen waren klar und der Übergabewille war auch vorhanden. Also das sind schon die Eckpunkte. Das ist natürlich eine perfekte Ausgangslage. Das heißt aber auch, dass die Rollen klar zu definieren und auch die Aufgaben dahinter. Ja, und da habt ihr uns auch sehr geholfen, indem ihr einfach sagt, naja, was umfasst denn eigentlich jetzt das Hotelmanagement oder ein Hotelbetrieb? Und da sind wir auch viele Sachen draufgekommen. Ah ja, das haben wir ja noch gar nicht bedacht. Wenn man jetzt sagt, wie erfolgen denn Weinbestellungen? Oder wer ist denn Brandschutzwart? Oder solche Dinge, das gehört niedergeschrieben und das gehört dokumentiert. Und man neigt dazu zu sagen, ja, das ist eh da irgendwo im Schrank oder das ist da in dem Ordner. Aber man muss das wirklich alles einmal sich durchschauen und anschauen. Das heißt, klar die Rollen definieren und auch die Aufgaben dahinter definieren und das dann sukzessive abarbeiten. Loslassen, das ist halt auch der Punkt. Ich glaube, die nächste Generation hat meistens sehr gute Ideen. Und da gilt es natürlich auch den Übergeber, da auch, dass der loslassen, er oder sie auch loslassen kann. Das war bei mir der Fall. Das ist schön gewesen. Aber das ist sicherlich auch ein Riesenpunkt. Das höre ich zumindest von anderen Übergaben. Und wie bereits schon von mir gesagt, externe Begleiter suchen. Ja, also zu sagen, einen externen Berater, der da Erfahrung hat, der kann da auch noch einmal gut auch etwaige Spannungen entgegenwirken.
Lieber Alexander, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch das heutige Gespräch. Freue mich, wenn wir uns bald wieder live sehen. Weit haben wir es ja nicht zueinander.
Genau.
Danke und bis bald.
Danke.